Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Dabei lässt mich meine ADHS voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten kollidieren und winkt mir fröhlich zu, wenn ich mal wieder in ein schwarzes Loch gesaugt werde. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Hallo, 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 Kiki, bist du da?
Ja, hi.
Hi, Kiki, wie schön, dass es jetzt endlich geklappt hat.
Ich freue mich auch total nach dem ganzen Hin und Her.
Es war nicht so leicht, oder?
Nee, aber passt ja gut zum Thema.
Ja, passt irgendwie gut zum Thema, genau. Was war da los? Warum ging das so schlecht mit der Koordination?
Ganz viele Sachen, irgendwie so plötzliche Dinge, irgendwie, ne, Unfälle, Krankheiten im erweiterten Familienkreis und dann aber auch nochmal konkret bei uns in der kleinen Familie halt, dass ich jetzt wieder starte mit einer 5-Tage-Woche und mein Mann jetzt auch und der Kleine halt in der Eingewöhnung ist und irgendwie, ja, waren es super viele Termine, ganz viele Emotionen auf allen Seiten und
oh mein
das hat es echt
ja.
Wuselig gemacht.
Das klingt auf jeden Fall sehr nach einem irgendwie eigentlich ganz normalen Familienalltag, aber es ist auch schlimm, dass das als ganz normal angesehen werden muss, oder?
Ja, irgendwie schon.
Alle so, ach so, ja, naja, dann.
Ja, das ist halt so.
Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, warum sprechen wir heute miteinander oder wie bist du denn dazu gekommen, dass du bei mir mal hier mitquatschen wolltest?
Ja, ich fand es einfach super spannend. Also ich folge dir halt schon ein bisschen auf Instagram und die ganze ADHS-Thematik hat mich halt auch das ganze letzte Jahr enorm beschäftigt. Ich habe halt meine endgültige Diagnose Anfang, ja wirklich am 4. Januar oder sowas, also ganz, ganz zum Jahresstart bekommen.
Aha.
Nachdem es quasi das ganze letzte Jahr irgendwie auch mein Hyperfokus war, weil ich mir irgendwann dann halt doch sicher war, das muss irgendwie so sein.
Classy, und, classy.
Ja. Und genau, und ja, ne, wir hatten das natürlich dann auch hier zu Hause viel als Thema, auch so ein bisschen mit den Kindern natürlich, wenn man da Sachen beobachtet und jetzt einfach auch weiß, dass es eben doch auch sehr familiär bedingt sein kann. Und ja, genau, das fand ich dann irgendwie spannend und dann hast du halt gefragt und dann dachte ich, ach ja, das klingt irgendwie cool, ich schreibe mal, vielleicht passt's ja.
Finde ich so toll, ich freue mich immer so krass, wenn sich Leute wirklich melden, also weil es ist ja erstens so ein kleiner Sprung vom Podcast zum Instagram, das sind ja so zwei Paar Schuhe eigentlich und ich hatte ja das Instagram eigentlich auch nur gestartet, um den Podcast irgendwie zu promoten, so mehr oder weniger. Und habe dann da natürlich auch so ein bisschen hyperfokussiert auf einmal, weil das so Spaß gemacht hat. Und ich dann irgendwie, ja, da muss ich kleine neue Programme lernen und dann muss ich irgendwie lustige Sachen mir ausdenken und so. Das war irgendwie natürlich dann gleich toll. Und finde aber trotzdem immer schwierig, so diese Verbindung zu machen, weil es gibt halt Leute, die hören nur den Podcast und es gibt auch Leute, die sind eben nur bei Insta. Und so das zusammenzuziehen ist irgendwie schwierig und deswegen freue ich mich immer, wenn ich so Aufrufe mache, ey, ich würde gerne über das und das Thema sprechen, dass sich dann auch die Leute wirklich melden und das klappt immer besser und immer mehr und ich habe jetzt zu diesem Elternschaftsthema wirklich richtig tolle Leute gefunden, die sich also einfach gemeldet haben, finde ich richtig toll und genau, weil das jetzt sozusagen die nächsten Gästinnen, die kommen, die haben noch auch natürlich total spezielle und individuelle, wie soll ich sagen, nicht Zustände, aber ne, deren Leben ist auch nochmal anders zu betrachten. Und das ist total cool. Deswegen versuche ich jetzt irgendwie so ein bisschen das einzuordnen, wer dann wann drankommt und welche Folge wann ausgespielt wird. Genau. Und jetzt ist das quasi unsere Folge, die soll total Total aktuell jetzt am Donnerstag gleich ausgespielt werden. Also heute, für die, die jetzt zuhören, heute ist natürlich Donnerstag. Ihr habt das ja jetzt, hört das ja jetzt alles erst, genau. Und ja, ich wollte gerne mal starten mit ein bisschen, ja, so ein bisschen Biopic, ne? Also mich würde interessieren, liebe Kiki, wann hast du also für dich deine Diagnose bekommen? Du hast es jetzt schon so ein bisschen verraten. Und was war davor? Also wie war das Thema ADHS in deinem Leben vorher überhaupt präsent? Oder wann kam das erste Mal auf? Also so ein bisschen, wenn du möchtest, kannst du mal erzählen, wie das so dann dazu kam.
Ja, gerne. Also ich hatte ja eben erwähnt, dass ich halt die offizielle Diagnose dann Anfang des Jahres bekommen habe. Und das war, ja, das hat also wirklich fast, ich würde sagen, ja nicht das ganze letzte Jahr, aber so bestimmt 3/4 des letzten Jahres irgendwie begleitet, das Thema. Was das konkret gestartet hat, kann ich gar nicht mehr so richtig pinpointen, glaube ich. Es war einfach irgendwie immer mehr Themen, die so aufkamen und ja, und dann habe ich irgendwie, bin ich in dieses, ja, so Alice im Wunderland mäßig in dieses Hasenloch gefallen, ja. Und irgendwie super viel gelesen, super viel recherchiert. Ich arbeite halt selbst im pädagogischen Bereich und hatte mich halt auch irgendwie viel mit dem Thema bei Kindern beschäftigt und gerade auch bei Mädchen und bei vielen
schon
Dingen.
Vorher, ja, also quasi überhaupt bevor du bei dir selber da irgendwie rumgesucht hattest. Also rein beruflich hast du das doch schon auf dem Schirm gehabt jetzt, ne?
Genau, genau. Also
sag noch mal kurz, was du machst beruflich.
Ich bin Kita-Leitung.
Aha, Kita-Leitung. Ah, super, okay. Mhm.
Genau. Und ja, also ich bin jetzt 34, ne? In den 90ern war das irgendwie, wenn überhaupt, nur Thema bei Jungs, ne? Mhm. Also so sehr klischee-mäßig halt irgendwie kleine wilde Jungs. Und ja, in den letzten Jahren hat sich da ja schon so ein bisschen was entwickelt. Und dann habe ich halt ja über Kinder eben ein bisschen angefangen halt zu lesen und zu gucken. Und dann kam auf Social Media ja auch irgendwie immer mehr dazu, ne? Also so immer mehr Leute haben das Thema irgendwie aufgemacht. Und bei den Kindersachen war es dann wirklich auch so, ich so zwischendurch dachte, Moment mal, es beschreibt mich zu 1000% als Kind. So, irgendwie so sehr viel, im Zuge der Ausbildung macht man halt super viel, auch so Reflexionsarbeit, ne, der eigenen Kindheit gegenüber und dem eigenen Erziehungsbild. Und das war irgendwie dann nochmal so ein Prozess, so zu merken.
Ist das Standard? Ach, ist das eigentlich Standard? Ja, ne?
Also müsste eigentlich. Ich weiß natürlich nicht, wie tief alle Ausbildungsschulen das so machen. Damals bei meiner war es ein super wichtiger Punkt. Da bin ich auch total dankbar drum, weil ich glaube, dass das wirklich enorm, enorm wichtig ist.
Ja, ich würde jetzt mal fast behaupten, dass das nicht überall so ist.
Nee, glaube ich auch. Also merke ich so auch im Alter.
Würde einiges erklären auf jeden Fall, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, genau, dadurch, ne, kam das dann irgendwie so auf und dann immer mehr gelesen und mich auch mit einer meiner langjährigsten Freundinnen noch viel zum Thema ausgetauscht, weil wir irgendwie da auch sehr ähnlich sind. Und man sagt ja auch immer so ein bisschen, ne, die Neurodivergenten suchen sich schon auch ein bisschen einander.
Ja, Magnetismus.
Ja, genau. Und wir haben dann tatsächlich auch zusammen die Diagnostik fast parallel gehabt durch einen coolen Zufall.
Ach, okay, das ist cool.
Ja, das war auch echt Glück, weil man braucht ja eigentlich echt lange, um Platz zu kriegen. Und genau, das war dann echt Glück. Und ja, ich hatte wirklich auch sehr klassisch dieses, ich habe da mit meiner Mutter drüber gesprochen, ich habe da irgendwann auch mit meinem Vater drüber gesprochen, das war überall so, nee, also was, nein, Quatsch, das ist doch irgendwie Quatsch. Und ich dachte mir so, also, wenn wir uns meine Grundschulzeugnisse angucken, ja, wenn wir uns meinen generellen Werdegang angucken von 2 abgebrochene Studiengänge, ständig umgezogen und so weiter, so, es wird halt immer realistischer und ja, passenderweise ist es bei beiden meinen Eltern unabhängig voneinander, sie sind schon lange geschieden, so, dass sie jetzt selber an dem Punkt sind, dass sie sagen, boah, ja, also deine Diagnose hat uns da auch nochmal irgendwie ins Nachdenken gebracht und sie sich auch relativ sicher sind mittlerweile.
Wie findest du das?
Also am Anfang war es natürlich so ein bisschen so, ja, was soll denn das, warum beschäftigst du dich damit? Das war halt irgendwie blöd, ne?
Ja, okay.
Also hat sich für mich halt so ein bisschen so, ja, also, aber es haben ja viele, ne, dass das so
Naja, es kommt ja nicht einfach so mal eben um die Ecke gerannt. So ist es ja nun mal
genau.
nicht.
Genau.
Ja.
Und also ich finde es total gut, also dass sie sich jetzt auch beide so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Also gerade dafür, wie kritisch sie so am Anfang waren.
Ja, das ist natürlich wirklich toll, auf jeden Fall.
Ja.
Fühlt
also,
sich gut an, oder nicht?
auf jeden Fall. Also gerade bei meiner Mutter hat das irgendwie auch, glaube ich, unserer Beziehung echt nochmal geholfen. So, ne?
Das
Also,
kann ich mir vorstellen, ja.
so, wenn man über Mutter mit ADHS spricht und ich dann eben, also sie war lange alleinerziehend mit mir und auch
Ja.
viel überfordert, zu Recht, ne? Also es ist einfach eine scheiß, also eine krasse Situation, alleine Care-Arbeiten
Ja.
zu sein. Und ja, das hat irgendwie auch nochmal mir geholfen. So, klar, gab Sachen, die passiert sind, die nicht cool waren, aber ich kann damit jetzt mit viel mehr Verständnis dran gehen, selber als Mutter und selber mit meiner Diagnose.
Ja, das ist eben auch, dass so viel sich da überdeckt, ne? Also gerade wenn man dann in so ganz schwierigen Situationen und Lebenslagen ist, wie zum Beispiel alleinerziehend halt irgendwie klarkommen, dann ja, da geht sowas total unter. Also, ne, selbst wenn man da, ja, ne, wenn da was in einem schlummert, wird alles dann auf diese Situation geschoben. Oder auch bei Kindern ist das ja oft so, dass die Kinder von Alleinerziehenden, dann wird das darauf geschoben, dass die auffällig
ja.
sind. Ne?
Ja, auf
gesagt,
jeden
ja,
Fall. Also
das kommt natürlich
Stigma.
Daher. Ja, also da
Ja.
wird ein ADHS überhaupt nicht gesehen. Da geht es nur, ja, und dann natürlich Schuld- und Schamgefühle bei der Erziehungsperson letztendlich, die dann dafür verantwortlich gemacht wird oder sich selber vielleicht sogar schon verantwortlich gemacht hat, weil eben da, ja, weil da kein Wissen dahinter steht. Das ist ja generell das Problem, sicherlich auch, warum Eltern in der älteren Generation, also unsere Eltern, vielleicht so reagieren und sagen, hä, nee, das ist ja Quatsch, was erzählst du denn da jetzt? Das hat ja mit vielen Dingen auch zu tun. Erstens wussten die damals nichts darüber, heute erst recht nicht. Also, ne, plus es kommt ja noch dazu, dass dann ein kleiner Vorwurf mitschwingt von wegen, ihr habt das nicht gemerkt, ihr habt mir nicht geholfen, ihr habt mich nicht unterstützt, ne? Und das ist ja gar nicht, was wir wollen, aber es ist da. Das ist
ja,
immer unausgesprochen da, ne?
Ja. Das stimmt. Gab
es diese Situation bei euch, dass da drüber gesprochen wurde, von wegen, dass da irgendwas nicht gemerkt wurde, oder haben die sich da so gefühlt, als wären sie beschuldigt?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also,
das ist
ich glaube
gut.
Es, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es hatte halt diesen Klassiker von, ach, die Probleme, die du schilderst, habe ich ja auch. Also, sind die normal? Kern, ne? Also
Richtig.
das, wo viele irgendwie mitkämpfen.
Ja, innerhalb der Familie ist Neurodivergenz ja auch so nicht erkannt, weil es ja alle fühlen sich ja wohl, alle haben ja so ihren Ablauf. Was ist da dran, ne? Nicht cool so. Das merkt ja keiner.
Nee, und also auch, ne, wenn du dann halt sagst, ja, Mann, ich habe irgendwie Schwierigkeiten damit, ja, dich auch, das ist halt irgendwie normal, so, ja, weiß nicht.
Das ist eigentlich auch so schön, ne, weil es ja so eigentlich auch beruhigend ist und man sich dann wieder gut fühlt. Eigentlich ist das ja was Gutes.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe es irgendwie immer eher als so ein Abtun empfunden, also so ein bisschen, als ob die Gefühle, die ich habe oder die Sorgen nicht so valide sind.
Ja, okay, das ist super, ne, eigentlich. Das ist ja schon ein bisschen advanced so, wenn man so will.
Ja. Ja, aber jetzt, also mittlerweile ist es eben wirklich super offen und, ne, ich, ist jetzt immer schon so ein bisschen der Running Gag, wenn wir über irgendwas sprechen und ich dann so, ja, das könnte auch ein Symptom sein, das hängt zum Beispiel da und damit zusammen und dann, also lacht sie auch immer schon und wir können da irgendwie gut drüber sprechen, so.
Ach, man möchte das ja dann auch sagen und feststellen, weil das ist ja einfach auch wirklich in jedem Bereich einfach sichtbar, ne? Das
Ja.
ist ja auch das, was einem, wenn man wirklich so extrem sich damit beschäftigt, so eine krasse Erkenntnis, wenn dann Leute sagen, ja, du kannst jetzt ja nicht alles damit sozusagen entschuldigen oder es ist keine Ausrede für alles und dann musst du leider sagen, doch, das ist aber so, weil mein Gehirn funktioniert so und ist es nun mal so, ich denke ja nur mit meinem Gehirn und treffe Entscheidungen mit meinem Gehirn und lebe sozusagen nur mit Hilfe meines Gehirns, also ja, es betrifft alle Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt gerade auch so, also mir auf jeden Fall hat die Diagnose dann auch einfach total geholfen und auch gerade in Bezug aufs Mama-Sein, da irgendwie empathischer mit mir selbst zu sein.
Ah,
Und,
ja.
Ne, also ich weiß nicht, ich habe totale Probleme in so Transitionssituationen, ne? Wir müssen alle am Wochenende pünktlich aus der Tür raus sein, um irgendwo hinzukommen.
Der absolute
als Beispiel.
Horror.
Genau, ja. Der absolute Horror.
Wirklich.
Also so,
es gibt keine Steigerung.
Nein, diese Situation auf Dauerloop ist die Hölle. Also wenn man an der Hölle glaubt, das ist sie sicherlich.
Ich verstehe nicht, wie andere Leute das machen. Wirklich nicht.
Nee.
Ich denke das mehrmals währenddessen, denke ich, das kann doch nicht sein.
Nee, wirklich.
Ist da bei dir auch die Zeit, dieses Zeitempfinden so verlangsamt in der Situation, dass du denkst, ich komme hier nicht weg, es wird nichts.
Ja, also auch, und bei mir löst es halt, ich habe halt dieses krasse, man muss pünktlich sein. Ne? Mhm. Man hat ja irgendwie gefühlt zwei Fraktionen ADHS, die einen, die überpünktlich sind, um alles zu kompensieren.
Ja, richtig.
Und die anderen, wo es dann halt doch eher ins auch zu spät rutscht. Und ich bin definitiv Kategorie 1. Also ich bin tendenziell immer zu früh. Und das klappt mit Kindern nicht. Ne? Diese ganzen
Richtig.
Strategien, die man früher hatte, die gut funktioniert haben, funktionieren halt mit kleinen und auch mit älteren Kindern nicht. Und da dann ruhig zu bleiben oder ne, auch zu sagen, okay, das war jetzt blöd, ich war irgendwie viel zu gestresst, das tut mir total leid. Ich kann da jetzt halt viel, viel besser mit umgehen, weil ich weiß, wo es herkommt.
Oh, das ist, ja, das ist interessant. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Ich wollte jetzt kurz noch für Leute, die es interessiert, und ich weiß, es interessiert die meisten Leute, noch die Diagnostikgeschichte abhaken, und zwar
Ach so,
kurz,
ja.
Wie bist du an den Lotterieschein gekommen?
richtig, richtig viel Glück durch Vitamin B.
Okay.
Weil ich hatte ja eben schon erwähnt, dass eine Freundin von mir, dass wir die Diagnostik quasi gleichzeitig gemacht haben, und ihre Stiefmutter arbeitet in einer Klinik, die tatsächlich auch eine ADHS-Ambulanz hat. Und
cool.
Die ist bei denen, das finde ich richtig cool, an die Suchtambulanz angeschlossen.
Ah, ja, hängt
richtig
ja viel
schlau.
Zusammen.
Ja, richtig, richtig cool. Und dadurch sind wir da mit eben zwei Plätzen so ein bisschen mit reingerückt. Der Anfang war dann ja schon im Sommer, das zieht sich ja auch ein bisschen mit der Diagnostik. Und da war halt gerade Sommerloch, und dann warst du ja, jetzt könnten die zwei gut reinrutschen.
Ach cool, und wie viele Termine gab es sozusagen für dich, die du einhalten musstest?
4 oder 5 insgesamt.
Okay, und musstest du irgendwas Bestimmtes mitbringen? Wie war so das? Weil das ist ja auch super unterschiedlich, ne, mittlerweile.
Also wir hatten mehrere Fragebögen, die wir ausfüllen sollten. Und auch gucken, ja genau, Grundschulzeugnisse.
Die habt ihr mitgebracht, ja?
Ja, genau. Ich hatte tatsächlich dann auch noch von der weiterführenden Schule welche mit, weil die eigentlich aussagekräftiger waren. Also als ich da dann so drüber gelesen habe, war das so, oh ja. genau. Und dann waren es halt mehrere Gespräche, diese Fragebögen, und am Ende dann eben die Aussage, ja, ist so.
Ja, okay, alles klar. Und mit welchen Empfehlungen oder wie wurdest du daraus entlassen sozusagen?
Also sie haben mir halt Medikation angeboten.
Ah, okay.
Genau, weil es halt auch direkt an psychiatrisches angeschlossen ist, geht das halt. Es gibt die Möglichkeit auf Therapie da angebunden. War für mich jetzt an dem aktuellen Punkt nicht so super relevant. Ich habe aber auch schon mal eine ganze Weile Therapie gemacht und war irgendwie, jetzt hatte das, also auf lange Sicht fände ich das schon mal super spannend, mit einem Therapeuten oder einem Coach, der auf ADHS spezialisiert ist, zu arbeiten. Aber das war jetzt irgendwie gerade aktuell nicht so der brennende Punkt. Genau, und ich habe dann aber eben auch beschlossen, okay, ich probiere das mit der Medikation aus.
Sofort hast du es ausprobiert? Also nachdem die dir gesagt haben, hier, sie können, wenn sie wollen, das direkt ausprobieren, hast du auch gleich gesagt, ja, das will ich gern machen?
Nee, also es waren ein paar Wochen dazwischen, weil man dann halt nochmal ein großes Blutbild macht. Herzsachen nochmal, dieses ganze, quasi diesen ganzen Checkup. Und ich war auch erst so, ach, ich will nur die Diagnose. Der Rest, also ich brauche eigentlich keine Medikamente. Und dann hatte aber eine andere Freundin halt parallel mit Medikamenten angefangen und mir das mal so ein bisschen beschrieben. Und dann dachte ich, naja gut, vielleicht probiere ich es doch mal aus. Vielleicht überwinde ich mein eigenes Medikamentenstigma da mal und probiere es halt doch aus. Und
kann ja auch erstmal nicht so viel schief gehen. Man kann das ja auch jederzeit wieder.
Genau.
Ja.
Genau, und ich fahre damit wirklich gut. Also es ist eine krasse Lebenserleichterung für mich.
Hattest du ein Aha-Erlebnis nach dem ersten Mal sozusagen? Ich habe das letzte Mal schon gefragt in einer anderen Folge. Das fand ich ganz spannend, weil ich meinte, wie war so dein erstes Mal?
Ja, schon krass. Also ich hatte irgendwie plötzlich das Gefühl, es ist nicht mehr so viel, was auf mich einprasselt permanent. Ich hatte so ein bisschen, es ist nicht alles weg, aber ich beschreibe das immer so ein bisschen mit, die Sachen sind noch präsent in einem Regal, aber auf höheren Ebenen und ich muss mich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, sondern kann sie mir runterholen, wenn ich sie brauche oder die Energie habe.
Cool.
Und genau so ist es auch irgendwie für mich. Und ich merke auch, dass so Strategien, die man irgendwie früher hatte, um sich zu konzentrieren, um ruhig zu bleiben, um, keine Ahnung, ne, dass ich die aktiv nicht mehr so viel brauche.
Ja, verstehe. Aber es gibt diese Strategien sozusagen, die hattest du dir so mehr oder weniger automatisch angeeignet über die Jahre wahrscheinlich, ne?
Ja, also was man dann halt auch später erst versteht, ne, dass das
ja,
irgendwie einfach
ganz
auch
genau.
tatsächlich einfach Coping-Strategien des ADHS sind, um irgendwie klarzukommen. Ja, auf jeden Fall. Also
mehr ist es leider ja meistens auch nicht, außer dieses Klarkommen. Ne? Ist ein bisschen schade, dass man nicht so richtig schafft, da sich zu helfen. Also ganz oft ist es ja irgendwie nur so ein drüber hinwegkommen über etwas und dann vielleicht merken, dass viel Energie verbraucht wurde oder dass es kräftezehrend war, auch wenn man das geschafft hat, ne, sozusagen.
Ja, oder man fängt halt ein, diese Dinge dann so einzuplanen. Ne? Ich weiß noch, ich war auf der Hochzeit meiner besten Freundin Trauzeugin und das war halt so ein 3-4-Tage-Event und ich habe halt danach einfach mir 2 komplette Crash-Tage eingeplant. Also weil ich wusste, dass ich danach total fertig sein werde damals. Ne? Also es war da, also so komische Strategien, wo man sich halt dann irgendwie merkt, okay, gut, ich weiß, nach einer gewissen Menge Stress kippe ich halt um, ja, dann plane ich dieses Umkippen halt ein. Ich habe gemerkt, okay, nach krassen Stresssituationen brauche ich halt Zeit und Ruhe alleine, um mich wieder zu regulieren. Und habe das dann eingeplant. Also nach der Hochzeit meiner besten Freundin, wo ich Trauzeugin war, was war so 4 Tage, habe ich halt 2 Tage Urlaub genommen und wusste, okay, die crashe ich halt komplett.
Wow, das ist natürlich auch echt. Ja, aber das kostet halt, ne, anscheinend so. Das ist das, was es ist am Ende. Okay, was ist der Preis für 4 Tage? Ne, sind 2 Tage sozusagen Erholungsphase der Preis, ne?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Das haben ja auch viele Social Overload, ne, dass du quasi denkst,
genau.
So, jetzt habe ich so viele Leute irgendwie in meinen Kopf gelassen, jetzt muss ich mich erstmal wieder detoxen, so, ne? Davon.
Ja, und auch einfach entmasken, ne? Also wenn du
ja,
in
weil
so einem
es anstrengend ist wie Sau, ganz genau.
Total, ja. Ja, total.
Und man ja auch gar nicht so richtig merkt, durch dieses lange Eingeübte, man sieht schon mal, also man sieht gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich die Maske? Und wo fängt die an und wo hört die auf? Und das finde ich so schlimm teilweise. Das ist mir jetzt auch aufgefallen zum Thema Mutterschaft und Elternschaft, dass wahrscheinlich dieses Masking so hoch wird, wenn du sozusagen performst als Mutter oder als Eltern.
Ja, total. Also ich glaube, dass es auch, was so Erwartungen und sowas angeht.
Ja.
Ne? Also ich habe mich halt auch dabei erwischt, so ein bisschen, also es war früher halt immer, wenn wir Besuch bekommen haben, meine Mutter war ein super ordentlicher Mensch, aber davor wurde das ganze Haus geputzt.
Ja,
auf
ja.
Rigoroseste Art und Weise. Ja, und mit totalem Stress. Und ich erwische mich das jetzt da jetzt auch manchmal bei und denke mir so, nein, also das will ich eigentlich überhaupt nicht.
Mhm.
Aber das ist trotzdem auch so ein Stress, das loszulassen. Und also ich bin da auch echt noch nicht an dem Punkt, dass ich quasi sagen kann, okay, dann kommt Besuch halt einfach so, wie es jetzt gerade ist.
Ja. Ja, das ist schwierig. Hast du da sozusagen für dich einen kleinen Prozess gestartet, also dass du so ein Unmasking sozusagen irgendwie ins Rollen bringen willst?
Ja, schon.
Ja,
also jetzt nicht alles, also den Anspruch habe ich nicht, aber so.
Es geht ja auch nicht auf einmal. Also
nee. Ich glaube, man findet, also dafür hat man zu viele Prozesse miterlebt und dafür hat sich auch, also es ist ja letztendlich eine Überlebensstrategie.
Ja, es ist ja, aber das ist ja auch so ein bisschen wie so ein Detektor, den man da einschalten muss, ne? Du musst ja jetzt erstmal gucken, wo ist denn jetzt eigentlich hier meine Maske und wo ist es denn keine und warum mache ich das denn jetzt? Und ne, also man muss sich ja selbst beobachten. Das ist gar nicht so einfach, wenn man ja eigentlich Alltagssituationen einfach durchleben muss, sozusagen. Es ist ja eben nun mal so, was wir halt alle müssen. Und dass man dann aktiv zwischendurch mal diesen Detektor einschaltet, um sich aufzuspüren. Ja. Und zu sagen, nee, komm, das mache ich jetzt mal nicht so. Ich lasse es jetzt einfach mal so, wie ich es gerade vielleicht intuitiver machen will oder wie ich jetzt gerade mich wohler fühle. Das wäre so schön, wenn wir das irgendwie einfach mal häufiger einschalten könnten, so ad
Ja,
hoc.
total. Ja, also so dieses, hey, ich spüre gerade mal, was eigentlich wirklich los ist und nicht nur diese Krampf-Halb-Acht-Haltung irgendwie so.
Ja, und auch dieses ständige auf alles achten, ja. Also man achtet ja nicht nur auf sich, was sage ich jetzt womöglich falsch oder was formuliere ich komisch meinem Kind gegenüber. Und dann aber eben auch darauf zu achten, die Signale des Kindes dann wieder zu deuten und, ah, ne, was könnte das jetzt wieder sein? Und, also das sind ja 100.000 Tasks, die da irgendwie gleichzeitig ablaufen. Und sich dann irgendwie
Total.
noch da durchzuwursteln und zu schauen, okay, kann man davon vielleicht irgendwas schließen und muss gar nicht da so rein oder also.
Auch dieser harte Konflikt zwischen, ich will meine Kinder stark machen und dass sie für sich selbst einstehen und irgendwie das auch klar formulieren können, aber auch, dass sie irgendwie sozial freundlich und wertschätzend irgendwie mit ihren Mitmenschen umgehen, ne? Also weil einem das selbst, also mir fällt es so unfassbar schwer, weil ich halt dieses krasse, ja, People-Pleasing, ne, bloß nicht anecken, bloß niemandem irgendwie vor die Füße treten. Und das will ich für meine Kinder so absolut nicht. Also die sollen natürlich, ne, wie gesagt, irgendwie nett und freundlich im normalen Umgang sein, aber wenn jemand ihre Grenzen verletzt oder, ne, ihnen Dinge passieren, die sie nicht gut finden, dann sollen sie das immer, immer sagen können.
Ja, das ist das Schlimme, dass du die einzige Person bist oder natürlich die Erziehungspersonen, die das vormachen müssen, weil Kinder das sonst nicht lernen können. Die müssen das ja sehen und erleben, sonst geht's ja nicht. Und das
Ja,
ist
auf
doch so
jeden Fall.
fies. Wir können das nicht abgeben, ne? Wir müssen das selber vorleben. Und auch das ist leider dann ja irgendwie so eine Doppelmaske, weil du machst es dann wie ein Schauspiel, weil du das gar nicht kannst. Das ist voll gemein.
Ja.
Also weißt du, wie ich meine? Du weißt zum Beispiel, mal angenommen, du weißt was aus dem Lehrbuch, ne? Du hast es aber anders angewandt, weil es für dich so eingeprägt war, dass man das auf irgendeine bestimmte Weise halt macht. Und jetzt weißt du, das tut dem Kind vielleicht hinterher gar nicht gut. Ich muss das anders machen. Und dann spielst du das aber eigentlich in dem Moment auch nur, weil du es selber gar nicht intuitiv machen kannst oder richtig ganz krass ehrlich meinen kannst. Es ist nicht immer so, aber es gibt diese Situationen, wo du erstmal den Schalter ne, drücken musst im Kopf, Moment mal, jetzt will ich eigentlich das und das sagen, aber nee, das mache ich jetzt nicht. Und dann kommt man ja schon irgendwie in so eine Rolle wieder, in so eine Schauspielrolle, so ein bisschen. Also
Ja,
es
also
ist schon ein bisschen fake it until you make it, glaube ich. Ne? Also wir müssen
ja, so ein bisschen, ja.
ja, wir müssen irgendwie dann so tun, als ob wir das einfach auch so meinen und das für uns eigentlich eine total klare und ne, nicht dran zu rütteln Sache ist. Aber eigentlich haben wir immer noch in unserem Kopf, ach, ist doch nicht schlimm, ne? Steh wieder auf, ist nichts passiert. Keine Ahnung.
Ja.
Also wir haben so das drin, wir können es gar nicht schnell abstellen.
Das stimmt. Also ich habe das richtig hart im Begriff aufs Thema Wut, weil, also, ne, also ich erinnere mich daran, meine Mutter ist früher halt manchmal ausgerastet, hat rumgeschrien. Ich habe das halt irgendwie so voll als, okay, Schreien ist was ganz, ganz Schlimmes, Schreckliches. Und merke jetzt eben auch in Überforderung, werde ich halt nie herablassend, aber eben auch laut. Ne? Also das ist so ein bisschen der Unterschied, immerhin schon mal, aber trotzdem irgendwie super anstrengend und ne, löst dann natürlich auch totale Schuldgefühle irgendwie aus. Und dann ist es aber so dieses, okay, ich finde immer bessere Strategien, damit umzugehen für mich, das ist cool, aber ich merke eben auch, wenn dann eins meiner Kinder mit einer unfassbaren Wut agiert, ne, die ja auch irgendwo normal ist und gut, wie schwer es mir fällt, das gut zu begleiten.
Ja,
Na,
sehr.
weil ich meine Wut ja selber noch nicht mal irgendwie richtig annehmen kann.
Richtig.
Und
Deswegen
ich
sage
mir,
ich ja, fake it
ja,
until you make it. Das ist
es
echt ein
ist so,
Schalter.
ja. Ja.
Du musst es, in dem Moment ist es ja ein Maskieren, was irgendwie so ein widerwilliges Ding ist.
Ja, und es ist, also was aber ja, je älter die Kinder werden, auch immer klappt es, da in die Reflexion zu gehen, ne? Und eben auch zu sagen, boah, manche Sachen muss ich auch noch üben.
Ja,
ich habe
total.
das anders gelernt, weil das früher blöde Regeln waren oder weil man dachte, das muss so sein, ne? Und dann irgendwie so ein bisschen da.
Wäre meine Frage gewesen jetzt auch, ob du das moderierst auch manchmal. Das ist das, was ich manchmal so ein Zwischending, was ich schaffe, wenn ich so Ausflipper habe, dass ich dann zwischendurch das schon merke oder währenddessen. Das finde ich einen großen Fortschritt eigentlich auch, dass ich es merke und sage, ja, ich weiß, das ist jetzt scheiße, aber ich muss das jetzt. Es kann gerade nicht anders. Es muss jetzt raus. Es geht nicht. Also, dass ich wenigstens so einen Spruch dabei irgendwie noch rauslasse, dass die das schon mal gehört haben. Ne, dass, also, das, weil man will ja dann auch nicht, man ist ja dann wie so ein, ich sage immer, man ist dann dieses Kind im Supermarkt, was sich auf den Rücken schmeißt und strampelt. Und dann will man da irgendwie auch nicht raus aus der Nummer. Also, man fühlt sich dann irgendwie so, als findet man sich auch noch gut dabei. Weißt du, was ich meine? Das ist total bescheuert. Ich will jetzt aber blöd sein. Nein, du kannst jetzt nicht mir die Hand auf die Schulter legen und mich da rausholen. Das schafft dann keiner, sondern ich will den Schritt dann nicht gehen aus meinem Stolz, ne? Meine Wut ist ja irgendwie dann auch wie sowas Stolzes, was ich nicht hergeben will. So, das ist, soll ja alles, was ich mache, soll ja auch echt sein und soll ja ich sein. Und wenn ich dann mich rausholen lasse aus dieser Wut, die ja vielleicht meine einzigen guten Gefühle sind, die ich rauslassen konnte schon immer. Also das ist ja eigentlich nur so, Wut ist ja mal so die einfachste Emotion sozusagen. Deshalb haben ja auch so viele Wutprobleme, weil ja nicht so dieses Spektrum an Emotionen zur Verfügung stand. Ne? Wut war irgendwie das konnte man machen, konnte man irgendwie rein. Heulen ist scheiße, haben wir alle gelernt. Ne? Das ist nicht erwünscht, jammern ist nicht erwünscht und so. Aber Wut, ja, das geht irgendwie. Keine Ahnung.
Das ist so verrückt, weil ich es also tatsächlich so anders erlebt habe. Also Wut geht halt nie. Wut ist immer schlecht, habe ich so gelernt. Also Wein, ja, dann Wein halt, wenn es sein muss. Ja. Und also, ne, das Weinen so irgendwann tatsächlich auf alle Emotionen die Reaktion war, weil es das Einzige war, was raus durfte.
Ja, spannend. Aber viele haben natürlich auch aufgrund ihrer Sozialisation das auch nicht gewollt, weil sie auch durch ihre Eltern, die niemals vor ihnen geweint haben, gelernt haben, weinen. Das ist irgendwie nicht so das Ding. Das muss ich mir irgendwie abtrainieren. Ne? Das mache ich alleine, wenn ich irgendwo in mein Kissen reinheulen kann. Oder ich lasse es einfach lieber drin, einfach runterschlucken, ja. So, das sind ja so Sachen, selbst wenn einem das keiner aktiv sagt, ne, eben haben wir es wieder, wir haben unsere Vorbilder, wir sehen das. Und jetzt auch zum Beispiel die armen kleinen Jungs, die gesehen haben, ja, als Mann geht das sowieso schon mal gar nicht. Ne? Also da wird das, geht das halt einfach nicht klar, so, ne? Und das ist eben etwas, auch am Ende führt es aufs Gleiche hinaus, wenn wir nicht die Bandbreite aller Emotionen zur Verfügung haben, sondern eben nur einen Kanal oder, ne? Nur den, egal, ob jetzt der Wut oder die Trauer, das kann uns auf Dauer einfach nicht gut tun. So, das ist eben einfach so. Und ich merke es, trotz, dass ich meine Kinder so aufwachsen lasse, sehe ich, dass sie von außen, sei es vom Kindergarten oder von anderen Kontakten, trotzdem Sachen mitnehmen und total sich manchmal unwohl fühlen, ne, mit Gefühlen zu äußern oder irgendwas nicht sagen wollen oder irgendwie. Und dann ärgere ich mich so, weil ich denke, ich mache es eigentlich, oder wir in unserer Familie machen es gut. Und wir haben so viel gelernt darüber und wir sind transparent mit unseren Kindern, auch unsere Emotionen gegenüber. Ich sitze auch manchmal in der Ecke und weine. Und dann trösten mich meine Kinder. Und ich finde das auch einen schönen Moment, weil das auch so ein offener Moment ist. Man ist ja verletzlich und die Kinder sehen, das ist etwas, was Zugängliches. Ich kann der Person helfen. Ich kann, wir können uns in den Arm nehmen. Also es ist auch so schön einfach, ne? Ich finde das voll schade, wenn es das nicht geben würde. So.
Ich finde halt auch, also du kannst solche Situationen eben wirklich so gut für die Reflexion dann auch nutzen, ne? Also bei uns ist das halt auch so, wenn einer von uns Erwachsenen jetzt irgendwie eine große Reaktion hat oder so einen Blitzableiter braucht oder weint oder was auch immer. Und selbst wenn die Person sich zurückzieht und die Kinder nur den Anfang mitbekommen, kann der andere das halt immer total gut auffangen, sagen, ja, ne, welche Gefühle sind denn da gerade los oder ne, was ist vielleicht, woher kommt dieses Thema jetzt? Und das ist halt, weiß ich nicht, ich habe so dieses klassische, ich muss zwischendurch in ein Kissen schreien als Blitzableiter.
Aber wie
Und
gut, dass die Kinder das wissen und das auch machen können.
ja, genau, ich kündige das jetzt halt auch, also wenn ich es schaffe, ne, manchmal ist es halt dann auch so krass, dann klappt es halt vielleicht nicht, aber wenn ich es schaffe,
Ja.
kündige ich es halt an und dann wissen sie, was passiert, erschrecken sich überhaupt nicht und lernen halt, okay, das ist halt eine von Mamas Strategien, wenn es ihr gerade zu viel wird, schreit sie halt ins Kissen rein, ne, so.
Ja, es ist, wie gesagt, alles gut und alles besser, weil wenn man einfach erklärt, ne? Also
Ja,
dann
ja.
muss sich auch keiner fürchten. Also erschrecken tun sich die Kinder natürlich, wenn auf einmal einer brüllt oder so, klar. Aber also es ist ja auch wichtig. Ich meine, das sind ja auch so Hirnprozesse, die stattfinden müssen. Es wäre schlimm, wenn die Kinder auf einmal keine Angst mehr hätten oder keinen Schrecken oder so.
Ja, nee, um
Aber
Gottes
es
Willen.
muss trotzdem natürlich einfach differenzierbar sein hinterher für die Kinder. Und ich sag immer, das sage ich auch zu, habe ich zu meinen Kindern ständig gesagt, ihr versteht es doch am besten, ne? Ihr wisst doch. Und das ist ja auch so, die haben sehr ungebündelte Emotionen, diese Kinder. Die kommen raus und dann kommen die einfach raus. Und das sehen die dann eben bei der erwachsenen Person auch und wundern sich dann vielleicht. Aber wenn das für die normal ist, dann, ja, also es ist halt so ein Kreis, der sich dann schließt, ne? Irgendwie. Und das ist so gut. Und ich weiß nicht, wie macht ihr das denn? Also das hätte mich jetzt als nächstes interessiert. Du hast ja gesagt, du bist ja Kita-Leitung. Hast du denn im Umgang mit den Kita-Kindern, hast du da auch Dinge gemerkt? Bist du auch impulsiv? Hast du auch ein Wutproblem? Wie ist das im Vergleich mit deiner eigenen Familie?
Komplett anders. Also super krass, weil ich, also auch bis ich tatsächlich selber Mutter geworden bin, irgendwie gedacht hätte, ich habe null Wutprobleme als Jugendliche vielleicht mal gehabt, aber jetzt halt überhaupt nicht. Auf der Arbeit wirklich gar kein Thema.
Spannend.
Ja, total. Ich habe mich halt auch super viel mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation beschäftigt und das war auch ganz lange mein Hyperfokus, habe ich eine Zusatzausbildung drin. Ist mir auch mit unseren Kindern, aber auch auf der Arbeit super wichtig. Ich finde, also was mir auf jeden Fall hilft, ist, habe ich das Gefühl, jetzt häufiger auch den Kollegen und den anderen pädagogischen Mitarbeitern irgendwie diese Überstimulierung ein bisschen näher bringen. Weil, ne, wir hatten jetzt, weiß ich nicht, es war jetzt so super heiß in letzter Zeit und dann war es in einem Gruppenraum halt, ne, und dann hatte ein Kind enorme Schwierigkeiten und war einfach emotional nicht mehr regulierbar. Ne? Sie hat es einfach selber nicht mehr hinbekommen. Und das war einfach, es waren ganz, ganz viele Emotionen, die da waren. Und eine Kollege war halt so ein bisschen, boah, ja, ne? Er wollte auch nicht sagen, jetzt schon wieder, aber du merkst es so, ne, die Geduld geht irgendwie dem Ende zu. Und da dann eben auch sagen, ja, allein diese Temperatur auszuhalten, ne? Also allein diese Hitze, wie uns selbst das ja auch schon stressen und reizen kann, ne? Wenn alles so heiß um einen rum ist. Und die Kinder, die können sich's nicht erklären, ne? Also da ist es ja noch viel, viel schwerer zu greifen und dann eben zu überlegen, was kann man vielleicht tun, um zu helfen?
Bist du da ganz aktiv? Gehst du also aktiv auf deine KollegInnen dazu und bist da selbstbewusst auch mit deinem Wissen unterwegs? Oder hemmt dich da was manchmal?
Also ich spreche schon das Wissen und so an und ich, also es ist halt klar, es ist immer wieder so auch in Konflikte gehen, was ich das Gefühl habe, dass eben vielen Menschen, die eher zu High-Masking tendieren, schwerfällt, ne? Weil
Ja.
das versucht man ja eigentlich immer zu vermeiden, so
Ja.
diese Konflikte und die Reibereien. Aber bei mir ist das so eine Sache, dass ich das zum Schutz der Kinder dann, also ob es meine eigenen oder andere sind, dann doch immer ganz gut oder auch nicht immer, ne? Also es gibt auch Situationen, wo ich danach irgendwie mir denke, toll, da hättest du jetzt echt noch mal irgendwie anders reagieren müssen
Ja,
oder
du
mehr
bist ja auch
sagen
kein
müssen.
Roboter.
Nee, genau, man ist ja irgendwie auch nur Mensch, aber das klappt eigentlich gut. Also klar, mit den eigenen Kindern auch noch mal, ne? Also das ist so, da kommt dann irgendwie dann doch dieses krasse Beschützende irgendwie noch mal raus und dann bleibt, also ne, dann kann ich auch irgendwie besser noch mal in so einen Konflikt gehen oder so. Also wir hatten jetzt bei meiner Tochter das Thema, dass halt die Regulationsstrategie, die sie so hat, die Kita nicht wollte. Es ging halt konkret Nuckeln an was. Und da gab es halt sehr, sehr viel Kritik für. Und sie war zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach noch sehr jung. Und
Dann haben die
dann.
das thematisiert, ja? Ist das die gleiche Einrichtung, wo du bist, oder eine andere,
Nee,
wenn ich fragen darf?
eine andere.
Eine
Eine
andere.
andere. Und dann hieß es irgendwie, ja, das Kind kann ja überhaupt nicht stillsitzen und das ist halt irgendwie nicht, also, ne, ein Morgenkreis wird überhaupt nicht durchgehalten. Und dann habe ich, also mir fehlt dann so manchmal das Hinterfragen. Und dann habe ich halt gefragt, okay, wie ist denn der Tagesablauf genau? Ja, wir frühstücken eine halbe Stunde alle gemeinsam und dann sitzen wir eine halbe Stunde im Morgenkreis. Und also da denke ich mir dann auch, ja gut, ihr nehmt einen dreijährigen Kind, verbietet beziehungsweise kritisiert die Regulationsstrategie, die es hat, und erwartet dann aber, dass es eine Stunde stillsitzen kann. Also das passt halt nicht zusammen. Da muss dann halt nachgedacht werden.
Ja, das ist natürlich ein Problem, vor allem wenn du als Fachperson da noch dazu kommst. Das ist ja dann auch sehr, führt oft zu allergischen
Total.
Reaktionen, ne? Das habe ich schon öfter mal
Total.
gehört, dass
Ja.
man da sehr aufpassen muss, leider, ne? Wie man das formuliert, dass man jetzt nicht wieder so, ach ja, guck mal, jetzt will die uns hier wieder was erzählen, so ungefähr.
Total, und
Schwierig.
es ist am Ende ja auch fast egal, wie krass du versuchst, wertschätzend zu formulieren und, ne, also wirklich, ich habe diese Zusatzquali, GFK ist echt mein Ding, so ich probiere es wirklich, aber wenn jemand das ja auch als Kritik hören will, wird er das immer tun.
Ja, natürlich, ist ja logisch.
Ja, und
Die.
also das merkt man dann halt auch, ne, aber das ist auch okay, also, ne, das ist eben auch so ein Lernprozess. Es ist okay, dass einen nicht alle mögen und es ist okay, dass manche sich denken, oh, jetzt kommt die schon wieder mit ihrem Thema oder sowas,
Ja,
wenn ich
ja.
dafür trotzdem halt das Gefühl habe, ich kann meine Kinder besser unterstützen, ne.
Total. Ja, wir können ja noch mal kurz zurück switchen, als du Mama geworden bist. Das haben wir jetzt irgendwie ein bisschen ausgelassen. Hast du da schon, also hat dich das schon, genau, hast du gemerkt, als du Mama geworden bist, egal ob jetzt während der Schwangerschaft oder direkt schon als das erste Kind da war, wo hat sich das eingeschlichen, dass du immer mal dachtest, boah, das ist aber irgendwie doch alles ganz schön viel und ich weiß gar nicht, wie hat sich das geäußert sozusagen für dich?
Es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das war so ein zweischneidiges Ding, weil ich halt nochmal lernen musste, sehr hart, dass die Vorstellung von etwas nicht unbedingt der Realität entspricht, wie es dann für einen ist. Also ich hatte früher halt so total die Vorstellung, ich kriege mindestens 4 Kinder und habe voll Bock darauf und ne,
Das
es ist
wird toll,
alles
gell?
irgendwie, genau, das wird total schön, das wird so eine tolle Zeit.
Ja.
Und dann aber eben zu merken, uff, manchmal sind eben die 2 eigenen Kinder anstrengender als eine ganze Gruppe alleine oder so,
Ja.
ne, weil es eine andere emotionale Verbindung ist. Genau, aber ich glaube, um so ein bisschen zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe es, glaube ich, so ein bisschen, ja, im Frühwochenbett war halt immer noch so dieses, okay, ne, man verändert sich alles, man weiß, es gibt irgendwie den Babyblues und was sind so Themen, die aufkommen könnten.
Das kann man annehmen einigermaßen, ne?
Ja, genau, da kann man sich irgendwie drauf vorbereiten, da weiß man, okay, das kommt, aber was mich dann irgendwann, was passiert ist, wir haben super viel Secondhand geholt, wirklich fast alles an Kinderklamotten, fast alles an Sachen haben wir irgendwie Secondhand geholt und wir hatten nur so eine Handvoll Bodies, die wir quasi gekauft hatten, weil sie uns, also neu gekauft hatten, die uns total gut gefallen haben. Und genau die sind in der Wäsche mit grünen Handtüchern gelandet und waren dadurch alle mintfarben, was nicht so ganz der Plan war. Und ich bin so wütend geworden. Ich habe den Wäschekorb weggetreten. So was habe ich, weiß ich nicht, seit ich 15 war, nicht mehr gemacht, irgendwie mal was aus Wut wegzutreten oder sowas. Also es war so, ich habe mich so vor mir selbst erschrocken. Und aber selbst da war es dann halt noch so ein, ja, okay, ne, sind vielleicht auch die Hormone, also sind es ja auch zu einem Teil, ne? Also, aber
Wow,
ja.
das klingt, ich kann es mir richtig gut vorstellen, echt. Und alle anderen, die dabei waren, dachten so, what?
Ja, mein armer Mann, der war auch so völlig überfordert, aber das ist doch jetzt überhaupt nicht schlimm und wir können ja auch gucken, ob es Entfärber gibt, ne? Dann so total rationale Lösungsvorschläge, was ja
Ja.
in der Situation einen dann oft, also noch wütender machen kann fast. Und ja, das waren so Momente, wo ich so gemerkt habe, uff, okay, ne, da ist irgendwie auch was so in mir, was jetzt anders ist, ne, und was sich irgendwie anders anfühlt und
Die
ja,
Wut
eben
ist
auch die
da rausgekommen.
Ja,
das ist spannend.
Genau.
Die hat sich voll den Weg gebahnt mit so einem Quatsch irgendwie, ne?
Ja, also sowas völlig Belanglosem. Ja, dann waren die paar Bodies jetzt halt Mint, ne? Also ist ja wirklich kein Drama in irgendeiner Hinsicht.
Das ist wie dreijährigem Kind das Brot falsch abgeschnitten, gell?
Ja.
Das ist, dass ich immer versuche zu erklären, wenn Leute sozusagen so Wutanfälle, Autonomiephase und diesen ganzen Kram nicht verstehen, dann sage ich immer, es spielt keine Rolle, was du jetzt machst, weil das Gefühl will jetzt raus, egal was ist.
Ja.
Und du kannst meinen, also das fand ich für mich auch ein Learning, wo ich das rausgefunden habe, weil das ja auch anstrengend ist, wenn du denkst, okay, ich will meinem Kind das jetzt recht machen und ich will nicht, dass es irgendwie sich ärgern muss, ist voll der falsche Gedanke. Voll die falsche Herangehensweise. Du musst versuchen, du kannst versuchen, wenigstens irgendwie einen Safe Space zu schaffen oder einen Rahmen zu schaffen. Das kannst du, damit das Gefühl endlich raus kann und damit das abgehakt ist. Weil alles andere zögert das nur hinaus. Es kostet unheimlich viel Kraft und zwar nicht nur dich, sondern auch das Kind. Mhm. Und es ist wirklich fürchterlich Wurst. Und das war bei dir sicher auch so. Da war was, das hat sich irgendwo im Hinterhalt versteckt und hat gesagt, so, und beim nächsten Quatsch komme ich jetzt einfach raus. Also völlig Wurst, was es ist. Ich finde das total spannend, dass das, dass es das war, was da bei dir zuerst an Emotionen so übergesprudelt ist.
Ja, das ist ja auch, also das sage ich halt auch immer Eltern in den Abholsituationen, ne? Wenn die Kinder dann plötzlich, weiß ich nicht, ein Vierjähriger halt plötzlich völlig weint, weil er unbedingt jetzt Hilfe beim Schuhe anziehen haben will, dass das nicht, es geht nicht darum, also ne, und dann, ja, aber der kann das ja alleine, also muss er das ja jetzt irgendwie alleine machen? Nee, der will gerade Bindung, der will gerade einfach nur loslassen, der hatte einen harten Tag, ne, und jetzt ist seine Person wieder da, bei der er loslassen kann und er möchte einfach nur ein bisschen Hilfe, durchatmen, helfen und dann ist auch alles wieder in Ordnung irgendwie, ne, zusammen ankommen.
Kannst du den Eltern das sagen?
Das kommt ein bisschen auf die Beziehung an, ne? Also das würde ich jetzt nicht bei jedem mal eben so im Flur machen.
Ja.
Aber man kennt ja irgendwann so seine Familien und weiß auch, wie man so mit denen kommuniziert und dann gerade auch wenn so Fragen, ne? Also manchmal kommt ja dann auch so, soll ich denn jetzt machen, ne?
Ja,
und dann einfach ist dann immer manchmal, helfen Sie gerade mal, das ist schon okay. Das heißt nicht, dass er sich nie wieder selber die Schuhe anzieht. So.
Das finde ich, also ich finde das schön, aber ich denke mir auch manchmal, da würde mich meine Impulsivität oft, würde mir einen Strich durch die Rechnung machen, weil ich bin dann so, ich kann das gar nicht zurückhalten. Also ich müsste wahrscheinlich den Leuten dann jedes Mal irgendwie was dazu drücken. Das ist super schwierig.
Das finde ich halt auch so unfassbar spannend, wie unterschiedlich die Impulsivität bei ADHS bei Leuten so äußert, ne?
Ja, also, total.
Ich habe auch meine Themen, wo ich wirklich sage, boah, jetzt, ne, das halte ich jetzt innerlich nicht mehr raus, es platzt aus mir raus und also so Ungerechtigkeiten und sowas sind da auch Riesenthema, ja.
Ja, generell, also weiß nicht, wie war es bei dir dann in der Schule? Hast du so, warst du auch so jemand, der viel gequatscht hat, so? Oder ist
Ja.
Okay. Ja, das zählt ja auch da rein, ne?
Ja, und also ich merke das auch heute noch, ne? Also selbst so, weiß ich nicht, auf so einer Leitungstagung oder so, schaffe ich es nicht mal zwischendurch einen Kommentar zu machen oder sowas.
Ja, das geht mir auch so. Aber das übe ich gerade. Ich war letztens auf dem Elternabend und da war ich ganz froh, dass da noch ein paar andere gab, die dann ständig sowas gemacht haben. Und ich dachte mir so, okay, dann muss ich das jetzt nicht machen. Fand ich auch ganz gut. Okay. Sind wir doch ganz schön immer mal weggesprungen, aber es ist nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich wissen, muss ich kurz überlegen, wir waren jetzt bei dieser Situation mit den Bodies und hast du denn in deiner Zeit, wir können das jetzt mal zusammenfassen, also ich habe es gar nicht mitgekriegt, du hast ein Kind?
Zwei.
Zwei, genau. Ne? Weil du hast vorhin irgendwie, einen hast du irgendwie oder eins unterschlagen, ich weiß nicht, das wurde noch nicht so, also eins ist noch klein, gell?
Genau, also fast zwei und fast vier sind
so. Genau. Und klar, der Zweijährige wird jetzt eingewöhnt. Genau.
Mhm.
Ja, so ist der Stand.
Genau.
Bist aber froh, dass es jetzt dann auch so ist, oder? Dass jetzt der Kleine auch in
Daily
Business gelassen wird.
Ach, ist ja alles immer so ein lachendes und ein weinendes Auge, ne?
Ja,
Also,
klar. Das
so,
musst du
ich
gar
bin.
nicht sagen. Ich glaube, das ist klar.
Ja, also auf der einen Seite bin ich richtig froh, weil ich jetzt halt lange auch immer nur 3 Tage die Woche arbeiten war und es natürlich gerade in so einer Leitungsposition irgendwie nochmal Schwierigkeiten mit sich bringt.
Ja.
Auch wenn wir halt zu zweit sind im Büro, was sehr cool ist. Ja, bin ich jetzt irgendwie auch total froh, eben die ganze Woche mitzumachen. Und ich habe auch für mich gemerkt, wenn ich arbeiten bin, bin ich einfach in der Zeit, die ich zu Hause bin, eine bessere Mama, weil ich ausgeglichener bin und irgendwie, also 100% Care-Arbeit hat, also war schwierig. Ich war jetzt auch schon in der Elternzeit dann selbstständig und
Ja.
habe halt Fortbildung gehalten und so. Und das, genau, hätte mir auch sonst echt gefehlt. Also es ist schon irgendwie
Also
auch
so
cool,
ganz ohne
sich.
geht's nicht.
Nee, ganz genau, ganz ohne geht's irgendwie
Ja.
nicht.
Ja, das ist schön. Wir brauchen schon diese Selbstwirksamkeit. Ne, die müssen wir haben. Das ist für mich, sag mal, das ist irgendwie auch meine Medizin. Ne? Also ich muss, mir geht's deutlich besser, wenn ich produktiv sein kann oder halt irgendwie wirksam.
Ja.
Was nicht mit den Kindern zu tun hat oder mit der Familie, sondern nur ich, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, Wahnsinn. Und ja, und jetzt habt ihr Morgenroutine. Wie erledigt ihr das so bei euch? Das ist ja auch so
Es
ein
ist
bisschen
noch,
mein Thema.
ja, es ist noch echt ein bisschen schwierig, was ich für mich merke, also weil wir halt noch in der Eingewöhnung sind, ne, weil sich unsere Dienstzeiten jetzt irgendwie verschoben haben. Wir haben uns zwar an sich jetzt einen Plan gemacht, wie es ab jetzt laufen soll, aber der kann halt auch erst richtig greifen, wenn die Eingewöhnung wirklich abgeschlossen ist. Aber es ist, ich merke für mich auf jeden Fall, ich komme deutlich besser mit unseren Morgenen klar, wenn ich kurz irgendwie 10 Minuten vorher, also bevor alle anderen aufstehen, alleine für mich habe. Also so, ne, ich
Ah,
gehe dann
okay.
irgendwie schon ins Bad, mache mich fertig und gehe dann nochmal ins Bett und kuschel die anderen wach oder stehe mit denen gemeinsam auf. So, das,
Das ist die
genau.
Strategie, die gerade so funktioniert oder hoffentlich
Ja.
weiterhin funktioniert, sich etabliert.
Genau, also so ist
Ja.
es ein bisschen, ne, wenn dann das große Kind schon aufwacht, dann ist oft so ein, hä, wo ist denn die Mama? Ich renne mal dahin, wo sie ist, so,
Ja.
aber an sich, ja, es ist ja auch so ein bisschen Übungssache und reinkommen.
Ja, ist
Genau.
spannend auf jeden Fall jetzt die Zeit.
Ja, total. Also ich
Seit
bin,
ständig
ja.
Veränderung. Das ist eigentlich ja das irgendwie Gute, ne, dass man so nicht das Gefühl hat, man bleibt so sitzen auf diesen ganzen Problemen und Schwierigkeiten, sondern es wurstelt sich immer wieder in irgendeine neue Richtung. Das muss nicht immer positiv sein, aber immerhin findet irgendwie ein, ja, eine Werdung statt oder so, ne, dass man so seinem ADHS hören, was das ja gerne hat, so dass es irgendwie vorangeht oder dass sich irgendwas tut, so dass man das auch trotzdem irgendwie bieten kann. Ne? Es gibt ja tatsächlich auch, sagt man immer so schön, positives und negatives Dopamin, aber negatives Dopamin ist halt auch Dopamin. So, das,
Ja.
ja,
Ja,
es kommt, es bringt irgendwie doch auch trotzdem was, ja, eben auch sowas wie streiten oder ausflippen oder so. Das ist schon auch manchmal komischerweise gut.
ja, muss halt was entladen, ne? Also
Ja,
irgendwie, ich finde das so ein Blitzableiter.
ja, genau, das finde ich spannend, weil ich habe letztens tatsächlich gelesen, dass Kinder mit ADHS tatsächlich ja gleich gern angeschrien werden, wie sie es nicht möchten. Also es ist quasi das, was ich gerade beschrieben habe, dadurch, dass halt Dopamin ausgeschüttet wird durch dieses angeschrien werden oder geschimpft werden, finden die das auf eine Art und Weise gut. Und deshalb haben manche auch Schwierigkeiten, nicht wieder, sag ich mal, jetzt Unsinn zu machen, weil sie ja doch irgendwie das auch mögen, wenn es irgendwie diese Aufmerksamkeit und in Form von Ärger gibt. Und gleichzeitig zerstört das natürlich aber auch total viel auf der emotionalen Ebene, ne? Und auf dieser
Ja.
Beziehungsebene. Das ist total gemein, finde ich.
Ja,
Also
das stimmt. Das
richtig
ist halt
doof.
dieses total, das ist auch einfach nicht gut konzipiert.
Nee, gar nicht. Was
Aber
soll das?
das,
Also.
nee, also das ist halt dieses, Reaktion herausfordern und irgendwie jede Form von Aufmerksamkeit oder eben, ne, als Dopaminquelle ist dann halt erstmal gut, auch wenn es natürlich dann Strategien, das kennen wir Erwachsene ja auch. Also, ne, klar, das ist eine ungesunde Strategie, an sein Dopamin zu kommen, aber ne, es ist ja letztendlich, wie du sagst, es ist Dopamin und mit Erwachsenen ist es ja auch so, nicht umsonst ist die Suchtkorrelation so hoch, ne, die Essstörungskorrelation, die ganzen Themen, die so mitschwingen. Und ich finde, das merkt man total. Und auch wenn man so an seine, also wenn ich jetzt an meine eigene Jugend und so denke und was ich so gemacht habe und ne, denke ich mir so, uff, ey, ja, 90% davon waren halt krasses Dopamin-Mining irgendwie, ne? Dopamining sagt man irgendwie so.
Richtig, ja, verstehe. Ja, klar, logisch. Das findet man halt alles jetzt im Nachhinein heraus, ne? Und jetzt müssen wir halt für unsere Kinder gewappnet sein, ne, und versuchen, die Bahnen, die Gleise richtig zu stellen, die Weichen, genau wollte ich sagen. Irgendwie, dass wir das auf dem Schirm haben, ne? Also ich weiß nicht, wie du da aufgestellt bist, aber es wird sicherlich ähnlich sein wie bei mir, dass du aufgrund deines Wissens, was du ja scheinbar dir auch sehr gut angeeignet hast, so wie ich auch, die genetische Komponente nicht außer Acht lässt und eben vorbereitet bist. Sollte irgendwie was sein, ne, sollte eins der Kinder oder beide oder wie auch immer sich in die Richtung zeigen, sind wir vorbereitet. Also wir sind auf jeden Fall in einer anderen Konstitution, würde ich mal sagen, als man wäre, wenn man es nicht selber hätte. Ne?
Auf jeden Fall. Also sowas von. Also es ist auch, wir haben tatsächlich beim älteren Kind schon, dass wir uns das sehr gut vorstellen könnten an mancher Ecke und auch schon mit dem Kinderarzt das einmal angesprochen haben, weil es kurzzeitig irgendwie ja eine Regulationsstrategie gab, die irgendwie halt so ein bisschen an Selbstverletzung grenzte. Es war noch keine, aber es hätte sich dahin entwickeln können und mir eben super wichtig war, sowas sehr, sehr früh anzusprechen und so gerade alles, was so Richtung selbstverletzendes Verhalten geht, ist halt auch, ne, also ist eben wieder auch schlechtes Dopamin, ne, so,
ja, eben,
und das
genau,
eben,
genau,
ne, begleiten zu können, so. Und ich finde halt, also zum einen glaube ich, was halt gut ist, ist, je mehr Menschen, wie wir, sich irgendwie mit der Thematik beschäftigen, können ihren Kindern irgendwie gesündere Strategien mitgeben, Ressourcen mitgeben, irgendwie sie begleiten, aber man merkt ja auch immer noch außerhalb der Bubble, was für krasse, also Vorurteile es gibt, was, ne, für falsches Wissen einfach, ne, also dass es immer noch Leute gibt, die sagen, dass Autismus oder ADHS von Impfungen ausgelöst werden kann. Also diese ganzen Themen, die halt irgendwelche Schwurbler noch so durch die Weltgeschichte tragen und dann manche Leute glauben und du ja irgendwie auch nicht willst, dass dein Kind dann stigmatisiert wird und ja, also es
ja,
sind irgendwie
das ist richtig,
so
aber
viele
es ist
Themen.
Es ist aber auch eine Fokusverschiebung, weil letztendlich spielt es auch keine Rolle, weil, weißt du, also egal wo es hergekommen ist und wer daran jetzt irgendwie schuld ist oder was daran schuld ist, wir haben dann ein Status quo sozusagen, ne, so, das ist der Mensch, der hat diese und jene Besonderheiten, Schwierigkeiten mit irgendwelchen Sachen. Bitte, das muss doch, ne? Darauf muss der Fokus liegen. Wie können wir Barrieren abbauen? Wie können wir irgendwie das System anpassen, ändern? Sei es Kindergarten, Schule, innerhalb der Familie und so weiter. Und das ist völlig Wurst und egal, warum das jetzt so gekommen ist. Weil am Ende ist es multifaktoriell. Wir wissen es sowieso nicht 100%, was, wann, wo der genaue Auslöser ist.
Ja.
Und man darf eben einfach nicht vergessen, dass diese gesellschaftliche und soziale Komponente eine große ist. Das heißt, ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe das schon erzählt, ich habe das 40 Jahre lang quasi gar nicht gemerkt, dass ich irgendwie Probleme habe, sage ich jetzt mal, zumindest weil ich keine harten Symptome hatte, die mich jetzt beeinträchtigend von irgendwas abgehalten haben. Weil ich auch, was eben auch oft mit der ADHS einhergeht, kein sage ich mal, ein Schlaubi-Schlumpf bin, ja.
Ja.
Ja, es ist ja eben auch oft so, dass die neurodivergenten Menschen auch einen hohen Intelligenz, siehst du, ich kann es schon gar nicht aussprechen, aber trotzdem bin ich schlau. Nein, aber du weißt, was ich meine. Wir haben eben die Fähigkeit, Strategien zu entwickeln. Wir haben die Fähigkeit, uns, sage ich mal, ganz blöd durchzumogeln ganz oft, weil wir andere Ideen haben, weil wir anders denken können, ne? Und weil wir dann eben damit eigentlich beweisen, dass wir nicht doof sind. Und das ist ja eine ganz andere Voraussetzung letztendlich. Und wenn das nicht gesehen wird in der Gesellschaft, dann schaffen wir einfach nicht, das irgendwie besser zu leben. Deshalb sage ich immer, alle müssen eigentlich auf dem gleichen Wissensstand sein. Und natürlich vor allem in Institutionen, die, wo Kinder vor allem halt aufwachsen, ja, Kindergarten, Schule und ihre Familien.
Auf jeden Fall.
Da muss jeder alles wissen, am besten, logischerweise. Und nicht erst, wenn man merkt, oh, jetzt kriege ich Probleme, jetzt kann ich den Alltag nicht mehr bewältigen. Also bei mir hat es, wie gesagt, ewig gedauert, bis ich halt durch meine Kinder gemerkt habe oder durch Elternwerden, nicht die Kinder, sondern das Elternsein an sich eben mir gezeigt hat, alles klar, so geht's hier nicht weiter und das stimmt was nicht, ne? Das ist super spannend, weil da sind ja auch wie auch in Systemen wie Schule zum Beispiel die gesellschaftlichen Erwartungen so hoch beim Thema Elternschaft, dass man
auf jeden Fall.
Da kann man nur crashen am Ende, ne?
Ja.
Wenn man das nicht auf dem Schirm hat, ist einfach so.
Mhm. Total. Und ich glaube, dass genau das, was du sagst, dieses Wissen halt so unfassbar wichtig ist, ne? Und da eben auch das, ne, zum Beispiel mit einem Podcast oder irgendwie was auch immer alles so kommt, halt einfach offen über die Dinge zu sprechen und da einfach auch kein, also ich glaube, je mehr Menschen, also ich sag mal, die irgendwie auch, ne, also ja, also es klingt so hart, aber die halt irgendwie trotzdem ja Teil des gesellschaftlichen Konsens irgendwie sind, einfach die Themen offen machen und sie nicht nur verstecken, umso mehr können andere sie ja auch annehmen.
Ja, klar. Ne? Wir machen uns also halt damit verletzlich. Jetzt in diesem Moment sind wir halt dadurch, ne, sind wir irgendwie angreifbar oder verletzlich oder das kann sich für uns so anfühlen. Vielleicht stimmt es auch gar nicht immer, aber es ist einfach etwas, was nicht selbstverständlich ist. Alle, die jetzt hier zuhören zum Beispiel, die hören uns zu und bekommen Einblicke in unsere, ne, in unser privates Leben, in unseren seelischen Zustand, wenn du so willst.
Ja.
Und wir wollen das so, damit sich was verändert, ne? Und trotzdem darf das nicht als selbstverständlich gesehen werden. Das ist eben so. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil man das nicht so oft zurückbekommt und weil wir natürlich auch gefüttert werden von Social Media. Wir können ja, was weiß ich, bei wie vielen tausenden Menschen in ihre Seele schauen mittlerweile, ne, in Form von Videos oder was auch immer. Aber das darf man nicht. Man muss immer sehen, das sind echte Menschen dahinter und das sind echte Geschichten und vor allem auch echte Gefühle. Und ich hoffe, dass Leute sich immer mal wieder dran erinnern, wenn sie die Inhalte konsumieren, auf egal welcher Form. Ja, es ist alles so schnell geworden und so viel und ja. Also das wäre so ein Wunsch, dass die Leute es noch mehr wertschätzen können. Und für sich.
Ich glaube aber auch, das passiert irgendwie immer so Schritt für Schritt. Es ist halt, jeder ist so ein kleiner Multiplikator, ne? Also jeder, der das Thema irgendwie offen macht und drüber spricht. Also ich habe ja erzählt, ich habe die Diagnostik eben zeitgleich mit einer Freundin gemacht. Die hat eine Freundin, die Therapeutin ist, die das auch erstmal voll in Frage gestellt hat, sich dann aber auch damit auseinandergesetzt hat und dann jetzt eben auch schon mehrere ihre Patienten in die Diagnostik geschickt hat, die ihr vorher, sagt sie selber, so nie aufgefallen wären.
Ja, super.
Also, ne, das ist so cool, was für einen Ketteneffekt das halt auch haben kann, weil Leute offen drüber sprechen und sagen, hey, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, so und so ist es bei mir. Ist ja mit allem so. Je offener man drüber spricht, umso eher können halt auch andere sich, ne, damit irgendwie sie trauen sich selbst auf, also ne, zu öffnen oder eben auch zu sagen, hey, das ist was, das könnte auf mich auch zutreffen oder ich kenne Person XY, der das helfen könnte.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt ist schon sehr viel Zeit vergangen. Wie es fast immer so ist mit allen Gästinnen, die ich habe, könnten wir noch stundenlang weitersprechen. Das ist so. Aber wir müssen jetzt leider in Richtung Schluss kommen.
Mhm.
Ich habe ja immer so ein paar kleine schlaue Notizen. Also ich würde gerne von dir noch wissen, wenn du dir ein Symptom aussuchen könntest, weiß ich nicht, eine gute Fee kommt vorbeigeflogen und sagt, ja, komm, eins nehme ich dir ab, eins kannst du mir geben. Welches wäre das?
Also von den Symptomen, was quasi dann weniger wäre.
Ja, genau, weil das, was du einfach, mit dem du dich nicht mehr beschäftigen müsstest, wo du nicht mehr Angst haben müsstest, dass es dich ständig stresst, sozusagen.
Puh, das ist gar nicht so leicht.
Ja.
Ich hätte, also manchmal hätte ich gern halt mehr Resilienz, ne? Also so gerade emotionale Resilienz wäre, glaube ich, so das. Also wenn ich mir keine Gedanken darüber machen würde, müsste, dass ich dann anfange zu weinen, wenn irgendwie Wut oder Stress oder so aufkommt, dass ich da einfach wüsste, ich kann das etwas stoischer aushalten.
Okay.
Ja.
Aber nicht in Form von Masking.
Ja.
Das ist schon so eine kleine Sehnsucht, ne? Siehst du,
ja,
man landet immer wieder in dem kleinen, in diesem kleinen Teufelskreis drinne.
Ja,
eigentlich
stimmt.
Ist es, ne? Wir wollen nicht aushalten. Nicht aushalten.
Das stimmt. Ja, oder dann eben vielleicht, ne, dann drehen wir den Schuh um, eben zu sagen, dass ich mir das besser verzeihen könnte, dann da diese emotionalen Reaktionen einfach anzunehmen und zu sagen, so, ne, ja, auch wenn da die Überforderung und die Tränen kamen, ist das voll okay.
Ja, das ist besser. Ich glaube, das
auf jeden Fall gesünder.
Das führt im Umkehrschluss, führt das dazu, was du dir wünschst, glaube ich.
Ja,
das ist,
glaub ich
muss
auch.
Man von der anderen Seite aufrollen.
Ja.
Wahrscheinlich. Ja, cool. Und ja, dann hast du sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden wollen würdest oder was du dir so wünschst für die Zukunft? Wir haben ja eigentlich das schon beide so formuliert, was wir uns wünschen. Das war jetzt eben, ne, diese Veränderung und dieses Aufmerksammachen, dass Leute einfach,
ja,
noch mehr Leute was wissen und das dann auch anwenden können und
Ich glaube, das ist es halt genauso. Der Wunsch ist halt wirklich einfach, dass Kinder und auch Erwachsene irgendwie, egal ob sie jetzt neurodivergent sind oder nicht, ne, also ist jetzt auch eigentlich ja mal davon ab, aber halt irgendwie lernen, sie sind schon okay, wie sie sind und auch mit ihren Eigenheiten und eben, ne, wenn ich es jetzt auf meine Kinder konkretisiere, eben wirklich der Wunsch, sie da gut begleiten zu können und dass sie sich vielleicht, ich weiß nicht, halt nicht so verloren fühlen und nicht ewig sich wundern, was mit ihnen nicht stimmt.
Ja.
Also warum sie anders sind als die anderen, so ein bisschen.
Du machst das gut. Ich glaube, das wird gut. Doch, wirklich. Ich hab wirklich ein gutes Gefühl und ich freue mich. Mich macht das selber immer sehr glücklich, wenn ich mit Menschen spreche, wo ich merke, dass da schon so viel in die gute Richtung einfach passiert ist. Und ich wünsche mir einfach mehr so Menschen. Das ist toll.
Ja. Ja. Wir tun irgendwie alle unser Bestes, ne? Irgendwie jeder so Schritt für Schritt.
Ja. Magst du gern Musik?
Ja, doch.
Ja.
Also kommt immer drauf an, aber schon.
Ich habe ja so eine schöne Playlist für meinen Podcast, der Hyperfocus Heartbeats Playlist bei Spotify. Und da darf immer jeder Gast, jede Gästin 2 Songs raufpacken. Und dann würde ich mir gerne von dir wünschen, dass du mir 2 Songs nennst, die ich da drauf machen werde.
Okay, also jetzt direkt?
Bitte gerne jetzt.
Ui, okay, da muss ich kurz
überlegen.
Das kann auch
sehr impulsiv sein.
Eieiei.
Vielleicht machst du einen Song, bei dem du gut wütend sein kannst.
Oh ja, das... ich weiß nicht, ob ich einen habe, bei dem ich gut wütend sein kann, aber wo man so ein bisschen dieses... auch mal so eine andere Seite von sich rauslassen, ne, sag ich mal irgendwie. Also ich glaube, sie heißt Valerie Broussard oder so. Und der Song heißt A Little Wicked.
Okay.
Den höre ich halt richtig gerne und der ist irgendwie auch, also so ein bisschen aus einer feministischen Sicht vom Text ganz cool, also so ein bisschen. Ich hatte gerade eben noch irgendeinen Gedanken. Ah, doch, ich mag, es gibt von Florence and the Machine, haben für den neuen Cruella de Vil Soundtrack haben die Musik gemacht.
Cool.
Und die haben das Titellied irgendwie Cruella de Vil halt, haben sie gemacht und das ist auch richtig cool. Also das
Ach,
mag
das
ich auch
finde ich cool. Das habe ich
total
noch gar nicht
gerne.
angehört. Das werde ich mir mal anhören.
Ja, also ich mag das auch und das ist auch so ein richtig gutes, da kann man Wut und so ein bisschen dieses Anderssein, das irgendwie thematisiert das ja auch so ein bisschen und
Oh Gott,
ja,
ich
ist
hatte
echt
von
ganz
diesem
cool.
Lied einen ewigen Ohrwurm, weil meine Tochter irgendwie aus der Bücherei diese Figur, diese Toni-Figur ausgeliehen hat von diesen Dalmatiner, 101 Dalmatiner. Und
Ja.
das ging hoch und runter. Ich weiß nicht, ne, wie das halt immer so ist. Die Kinder hören das dann hoch und runter und dann immer dieser Song. Ich singe jetzt nicht. Also er steckt mir jetzt gerade genau im Hals. Ich will das
Oh
jetzt
nein.
singen, ne? Mein ADHS sagt, sing jetzt Cruella de Vil.
Ja.
Ich mache es aber nicht. Ich sage
Ich
jetzt
verstehe es
einfach,
aber zu 1000%.
ich mache es gleich, wenn ich ausgemacht habe. Ich kann warten, ich kann warten. Ja, so mache ich es. Cool, Kiki, das war richtig toll. Ich habe eine richtig gute Zeit mit dir gehabt.
Danke, ich fand's auch richtig spannend. Hat echt super viel Spaß gemacht und ich bin sehr froh, über die Impulsivität direkt geschrieben zu haben. Yo, würde ich machen, als du gefragt hattest in
Ja,
deiner Story.
dafür hilft das nämlich doch. Ich sage ja immer, impulsiv sein bedeutet auch spontan sein können.
Ja.
Das mag zwar vielleicht nicht immer so aufgehen in der Theorie, in der Praxis, aber ich glaube, dass es oft hilfreich ist.
Ja.
Und gut, dann würde ich mich jetzt verabschieden und allen Zuhörenden eine gute Nacht wünschen, falls sie nicht schon eingepennt sind, das sage ich manchmal, weil es gibt ja viele Leute, die hören Podcasts zum Einschlafen. Wäre aber schade, dann müssen die das jetzt leider nochmal von vorn hören, weil es sehr interessant war. Okay. Kiki, dann sagen wir Tschüss, oder?
Ja, tschüss und vielen Dank.
Ciao, mach's gut.
Ciao.